Wenn ich Sie fragen würde, was Sie unter einem Opfer verstehen, würde ich wohl verschiedenste Antworten bekommen. Einmal vielleicht, dass es sich um eine Art Verzicht handelt, um etwas, das man zugunsten einer anderen Person tut oder unterlässt und dabei nicht zunächst auf sich selbst achtet. Eine andere Antwort wäre womöglich die Assoziation des Begriffs Opfer als das Gegenteil eines Täters. Diese Elemente schwingen im christlichen Kontext sicherlich auch mit, aber dort bedeutet der Begriff letztlich doch noch mehr, sodass es gar nicht so einfach zu sein scheint, den Begriff auf den Punkt zu bringen. Radio Horeb hilft aber jetzt, ganz einfach, auch schwierig zu erklärende Begriffe, wie den soeben gehörten, jemand anderem erklären zu können, und zwar mit dem Radio Horeb Wörterbuch. Zur neuesten Ausgabe davon begrüßt Sie Leon Bichler ganz herzlich aus dem Radio Horeb Studio in München. Für Sie hat heute Pfarrer Christian Olding aus Geldern in Nordrhein-Westfalen weitere drei schwierige Begriffe im Gepäck, die er uns jetzt auf einfach nachvollziehbare Weise erklärt. Und bevor uns Pfarrer Olding die Bedeutung des Opfers oder auch des Begriffes Offenbarung aus katholischer Sicht näher bringt, erfahren wir zuvor schon einmal, was unter Ökumene im religiösen Bereich zu verstehen ist. Radio Horeb wünscht Ihnen gute Aha-Momente mit dem Radio Horeb Wörterbuch.
Der Begriff Ökumene bezeichnete ursprünglich die gesamte bewohnte Welt. In dieser Bedeutung wird er meist auch im Neuen Testament verwendet. So zum Beispiel im 24. Kapitel des Matthäusevangeliums, als es um den Missionsauftrag geht. Im Hebräerbrief zum Beispiel im 2. Kapitel bezeichnet das Wort eine zukünftige Welt. In der alten Kirche hatte der Begriff neben der politischen Bedeutung, nämlich das Römische Reich, auch eine kirchliche Bedeutung und bezeichnete die Gesamtheit der Christen. Zur Zeit Konstantins trat dieser Unterschied in den Hintergrund. Eine wesentliche Rolle spielten dabei die sogenannten ökumenischen Konzile, deren Entscheidungen für die gesamte Christenheit und das gesamte Römische Reich gelten sollten. Seit dem 20. Jahrhundert wird der Begriff Ökumene für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Konfessionen, Kirchen und monotheistischen Religionen verwendet. Der ökumenischen Theologie geht es um das Anliegen kirchlicher Einheit. Und sie begründet diese biblisch durch den Verweis unter anderem auf folgende neutestamentliche Aussagen. So heißt es im hohen priesterlichen Gebet Jesu im Johannesevangelium im Kapitel 17, »Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.« Das paulinische Kirchenverständnis der Kirche als Leib Christi im 1. Korintherbrief unterstützt ebenfalls das ökumenische Anliegen. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit dem einen Geist getränkt. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Eine weitere Mahnung zur Einheit findet sich im Epheserbrief. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles in allem ist. Die ökumenische Bewegung hat vieles selbstverständlich werden lassen, was bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein undenkbar zu sein schien. Die Bewegung wird heute unter anderem durch den Ökumenischen Rat der Kirchen vertreten, dem die katholische Kirche aufgrund ihres Selbstverständnisses nur als Gast angehört. Der Rat wurde 1948 gegründet. Ihm gehören derzeit 349 Kirchen, aus mehr als 120 Ländern an. Dem Rat nicht beitreten können Kirchen, die die Trinität, also die Dreifaltigkeit Gottes, ablehnen. Der ökumenischen Bewegung geht es um ein dreifaches Anliegen: die weltweite Einheit der Christen, den universalen Dienst der Christen an der Welt und das Bemühen der Christenheit um die Einheit der Menschheit. Papst Johannes der 23. gründete im Vatikan das Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen. Es trägt entscheidend zur ökumenischen Ausrichtung des Zweiten Vatikanischen Konzils bei. Mit dem Zweiten Vatikanum hat die katholische Kirche sich unumkehrbar zur Ökumene verpflichtet. Im Ökumene-Dokument wird die ökumenische Bewegung als vom Heiligen Geist gewirktes Instrument verstanden. Das Zweite Vatikanische Konzil nannte es eine seiner Hauptaufgaben, die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen, und gab dies den katholischen Gläubigen als bleibende Aufgabe mit auf den Weg. Das Konzil fand damit in Deutschland offene Ohren, wo die gemeinsame Bedrängnis unter den Nationalsozialisten dazu beigetragen hatte, dass Christen aus unterschiedlichen Konfessionen ihre Nähe entdeckten. So hat sich ein reiches ökumenisches Leben entwickelt. Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland in Würzburg übertrug das Zweite Vatikanische Konzil auf die Kirche in Deutschland. Sie betont die historische Verantwortung der Katholiken im Land der Reformation, die Zerrissenheit zu überwinden, und ruft in ihrem Beschluss pastorale Zusammenarbeit der Kirchen im Dienst an der christlichen Einheit zum ökumenischen Engagement auf allen Ebenen auf. So haben heute konfessionsübergreifende Gottesdienste, Bibel-, Gebets- und Gesprächskreise einen festen Platz im Gemeindeleben. Auch Treffen auf Kirch- und Leitungsebene haben Gewohnheitscharakter erhalten. Gemeinsame Erklärungen zu gesellschaftlichen Themen und gemeinsames karitatives Handeln sind fester Bestandteil geworden im gemeinsamen Glaubensleben der Konfessionen. Theologische Gespräche und gemeinsame Initiativen, etwa die Zusammenarbeit von gleichartigen kirchlichen Einrichtungen, Verbänden und Gruppen, ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Katholikentage und evangelische Kirchentage besitzen stets ökumenische Akzente, und für 2021 ist der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt geplant. Am 16. September 2016 veröffentlichen die Deutsche Bischofskonferenz und die EKD das gemeinsame Wort zum Jahr 2017. Erinnerungen heilen, Jesus Christus bezeugen. Der Prozess einer Heilung der Erinnerung gehört wesentlich zu den gemeinsamen Initiativen von EKD und Bischofskonferenz zum Reformationsgedenken 2017 und sollten dem verabredeten Christusfest Gestalt geben. Der Prozess zielt darauf, miteinander die Kirchenspaltung ehrlich anzuschauen, ihre leidvollen Folgen zu bedenken und Gott und einander um Vergebung für das Versagen auf beiden Seiten zu bitten. In ihrem gemeinsamen Wort stellen Bischofskonferenz und EKD dieses Vorhaben in den Kontext der gewachsenen ökumenischen Gemeinschaft. Exemplarisch werden Erinnerungsorte beschrieben, die das kollektive Gedächtnis bis heute prägen und belasten können, um von dort aus dankbar auf die Früchte der ökumenischen Bewegung zu schauen, die offenen Fragen in den Blick zu nehmen, die uns heute herausfordern, und Wege in die Zukunft aufzuzeigen. Der zentrale Gottesdienst zur Heilung der Erinnerung fand am 11. März 2017 in Hildesheim statt. Papst Franziskus und Bischof Yunnan, der damalige Präsident des Lutherischen Weltbundes, unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, die den Vorsatz formulierte, miteinander den ökumenischen Weg zur Einheit fortzusetzen, für die Christus gebetet hat. Es gab eine gemeinsame Stellungnahme des Lutherischen Weltbundes und des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen zum Abschluss des gemeinsamen Reformationsgedenkjahres am 31. Oktober 2017. Papst Franziskus und Präsident Yunnan erklärten darin gemeinsam: Viele Mitglieder unserer Gemeinschaften sehnen sich danach, die Eucharistie an einem Tisch zu empfangen, als konkreten Ausdruck der vollen Einheit. Wir erfahren den Schmerz all derer, die ihr ganzes Leben teilen, aber Gottes erlösende Gegenwart am eucharistischen Tisch nicht teilen können. Wir erkennen unsere gemeinsame pastorale Verantwortung, dem geistlichen Hunger und Durst unserer Menschen, eins zu sein in Christus, zu begegnen. Wir sehnen uns danach, dass diese Wunde im Leib Christi geheilt wird. Dies ist das Ziel unserer ökumenischen Bemühungen. Wir wünschen, dass sie voranschreiten, auch indem wir unseren Einsatz im theologischen Dialog erneuern. Weiter heißt es: Ein weiterer Segen, den dieses Gedenkjahr gebracht hat, besteht darin, dass zum ersten Mal die lutherische und die katholische Seite die Reformation aus ökumenischer Perspektive betrachtet haben. Das hat eine neue Sicht auf die Ereignisse des 16. Jahrhunderts ermöglicht, die zu unserer Trennung führten. Wir sind uns bewusst, dass die Vergangenheit zwar nicht zu ändern ist, aber ihr Einfluss auf uns heute umgewandelt werden kann in einen Impuls zu wachsender Gemeinschaft und ein Zeichen der Hoffnung für die Welt im Sinne der Überwindung von Spaltung und Zersplitterung. Es ist aufs Neue deutlich geworden, dass das, was uns eint, sehr viel mehr ist als das, was uns noch trennt. Soweit Papst Franziskus und Bischof Yunnan in ihrer gemeinsamen Erklärung. Auch wenn die Konfessionsgrenzen Gott sei Dank durchlässig geworden sind, bleibt es für viele ein schmerzliches Hindernis, dass die gemeinsame Mahlgemeinschaft noch immer nicht gegeben ist. Das Problem besteht darin, dass ein solcher Schritt ein gemeinsames Verständnis des Abendmahles und der Eucharistie, der Sakramentalität der Kirche und des Amtes voraussetzt, so dass die Eucharistiegemeinschaft die Kirchengemeinschaft ausdrücken und vertiefen kann. Diesen Weg weiterzugehen, bleibt eine drängende und dringliche Aufgabe. Und dennoch beginnt und endet hier nicht die Ökumene. Die Amtsfrage ist ebenfalls eine riesige Herausforderung. Wie wird Jesus Christus verbindlich bezeugt, ist dabei die entscheidende Frage. Und die Frauenordination ein großes Teilproblem davon. Und dennoch beginnt und endet hier nicht die Ökumene. Es gibt nur ein Fundament für uns Christen und das ist Jesus Christus. Es kann kein anderes geben und dieses gemeinsame Fundament darf bei allen immer noch bestehenden Unterschieden niemals aus dem Blick geraten. Ökumene erschöpft sich zudem nicht in irgendwelchen theoretischen Überlegungen am Schreibtisch oder in Konferenzen. Sie wird im konkreten Alltag mit Leben gefüllt und sie muss in den konkreten Gemeinden wachsen und gestaltet werden. Unser christliches Zeugnis ist umso stärker, je glaubwürdiger jeder einzelne Christ und jede einzelne Kirche und Gemeinschaft ist. Angesichts einer Gesellschaft, in der die Christen immer mehr zu einer Minderheit werden, kann die Zukunft der Gläubigen nur eine ökumenische sein. Ökumene muss deshalb ihre Verbundenheit gerade im Einsatz für die Schwächsten sichtbar machen.
Sie hören Radio Horeb und nachdem uns Pfarrer Christian Olding aus Geldern in Nordrhein-Westfalen im ersten Sendungsteil erklärte, was der Begriff Ökumene bedeutet, erklärt er uns jetzt im Radio Horeb Wörterbuch, was in der katholischen Glaubenswelt unter einer Offenbarung zu verstehen ist.
Die drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, also die Religionen, die nur an einen Gott glauben, werden gelegentlich auch als Buchreligionen oder Offenbarungsreligionen bezeichnet. Dem liegt zugrunde, dass diese drei Religionen sich auf eine übernatürliche Offenbarung berufen, die schließlich in Schriftform niedergelegt wurde. Beim Judentum die Tora und die Propheten, beim Christentum die Bibel mit den zwei großen Teilen und beim Islam die alttestamentlichen Überlieferungen zusammen mit dem Koran. Das aus dem Mitteldeutschen abgeleitete Wort offenbaren bedeutet offenlegen, aufdecken, enthüllen. Das griechische Äquivalent lautet Apokalypsis, lateinisch Revelatio. Mit diesen Formulierungen verbindet sich der Gedanke, dass Gott, der in der jüdisch-christlichen Tradition immer auch der verborgene Gott ist, etwas von sich preisgibt, dass er zeigt, wer und wie er ist. Exemplarisch zum Beispiel in der Offenbarung des Gottesnamens Jahwe im brennenden und eben nicht verbrennenden Dornenbusch. Nicht Sätze oder abstrakte Wahrheiten sind Gegenstand der Offenbarung, sondern Gott selbst, der sich mitteilt. So wie Gott im brennenden Dornbusch sagt, mein Name für alle künftigen Generationen wird sein, ich bin der, der für euch da ist. Gottes Name ist seine Tätigkeit. Die offenbart er, die sagt er den Menschen zu. In seiner Offenbarung erschließt sich Gott als ein Gott der Menschen und für die Menschen, als der, der mit ihnen Gemeinschaft haben und zu ihnen in Beziehung treten möchte. Dieses Wissen, diese Erkenntnis, dass Gott so ist, das konnten die Menschen nicht aus sich selbst heraus erfahren, sich selbst nicht ausdenken. Das musste ihnen Gott zeigen. Das musste Gott von sich selbst aus preisgeben. Den schriftlichen Niederschlag dieser Selbstmitteilung finden wir in der Bibel. Katholischerseits gibt es zwei Überlieferungsstränge. An erster Stelle steht natürlich die Bibel. Sie sammelt die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Dort finden wir Geschichten, Erzählungen, geschichtliche Berichte, Mahnreden, Gebete, Gleichnisse, Sprachbilder und Metaphern, Briefe und Lobreden. Aber diese Schriften bleiben interpretationsbedürftig. Das heißt, es sind ja menschliche Worte und daher auch manchmal doppeldeutige und missverständliche Worte. Und zudem immer nur ein Ausschnitt aus der Lehre Jesu und dessen, was Gott von sich zeigt. Darüber hinaus gibt es auch noch die Tradition, ein zweiter Überlieferungsstrang. Die Tradition, das ist das gesamte Glaubensleben der Kirche, das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Kirche bis auf den heutigen Tag. Zur Tradition gehören die Schriften der Kirchenväter und der Urkirche, Konzilsentscheidungen, lehramtliche Aussagen, Katechismen, Liturgien, Messtexte und Gebete, päpstliche Lehrentscheidungen. All dies deutet die Schrift, die Bibel. Alles dies formuliert Grenzsätze, zum Beispiel Dogmen, und versucht menschliche Formen vom göttlichen Inhalt zu unterscheiden, soweit dies möglich ist. Der Ort der jüdisch-christlichen Offenbarung ist die Geschichte. In der konkreten Geschichte, die wir Menschen erleben, ergeht Gottes Wort. Dass Gott uns etwas über sich selbst mitteilt, ist seine freie Tat. Diese freie Tat kann nicht von Menschen geplant oder erzwungen werden, sondern sie hat einen Geschenkcharakter. Sie kommt von außen auf uns zu. Gott teilt sich uns in einer Vielzahl von geschichtlichen Ereignissen mit. Beginnend zum Beispiel mit der Berufung des Abrahams, über den Exodus bis hin zu Jesus Christus. Nach christlichem Glauben ist Jesus Christus die Selbstmitteilung Gottes schlechthin. Jesus Christus ist Offenbarung und Offenbarer zugleich. So wie er von sich selbst sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In ihm erreicht die Gottesoffenbarung deswegen einen Höhepunkt, weil sich hier Gott in einem konkreten geschichtlichen Menschen in Jesus von Nazareth mitteilt. Katholische Theologie hebt dabei darauf ab, dass Gott unter den Bedingungen dieser Welt nicht mehr und nichts Größeres tun kann, als Mensch zu werden. Darum betrachtet katholische Kirche die Offenbarung unter den Bedingungen von Raum und Zeit mit Jesus Christus als abgeschlossen. Mehr war und ist Gott nicht möglich. Die evangelische Theologie formuliert hier zurückhaltender. Beide kommen aber in einer Überzeugung überein. Nicht, weil Gott dem Menschen nichts mehr zu sagen hätte, sondern weil er in Christus alles gesagt und sich in ihm ganz uns gegeben hat, ist die Offenbarung vollendet. Darum ist in ihm die Endzeit, die Fülle der Zeit angebrochen, wie es im Galaterbrief heißt. In Jesus Christus offenbart sich Gott auf unüberbietbare Weise, macht sich so nahe und erfahrbar, dass die Menschen durch ihn Gemeinschaft mit ihm haben können. Und doch begegnet Gott in Christus nicht direkt und unvermittelt, sondern in menschlicher Gestalt. Und damit bleibt Gottes Offenbarung in ihm den Bedingungen von Raum und Zeit unterworfen. Endgültig abgeschlossen ist die Offenbarung Gottes erst eschatologisch, also am Ende der Zeit, wenn Gott über alles und in allem herrscht, wie es im 1. Korintherbrief heißt, wenn Gott sein Reich aufrichten und die Vollendung herbeiführen wird. Paulus hat einmal formuliert, dass wir in dieser gegenwärtigen Zeit alles nur wie in einem etwas unsauberen Spiegel erkennen können. Wir können Gott gar nicht vollständig fassen und begreifen. Das ist uns mit unserem menschlichen Vermögen gar nicht möglich. Deswegen hat sich Gott uns auf eine Art und Weise gezeigt, wie sie intensiver nicht hätte sein können, als er in Jesus Christus Mensch wurde. Und dennoch passiert eben diese Offenbarung auf eine Art und Weise, die wir fassen können, und ist daher nicht die Gänze und das Volle, was Gott von sich preisgeben kann. Das können wir erst am Ende begreifen, wenn wir irgendwann nach unserem Leben Gott gegenüberstehen werden. Wenngleich die Offenbarung Gottes Initiative und Geschenk ist, so ist sie doch kein einseitiges Ereignis, quasi von oben nach unten. So wie ein Geschenk erst dadurch zum Geschenk wird, dass es angenommen wird, so braucht die Offenbarung Menschen, die sich von Gott ansprechen lassen, die seine Selbstmitteilung annehmen und sie weitergeben. Wenn Mose sich in der Wüste nicht von Gott hätte ansprechen lassen im brennenden Dornbusch, dann hätte es keine Möglichkeit gegeben, diese Offenbarung weiterzutragen. Die Offenbarung Gottes braucht immer Menschen, die sich von ihrem Innersten berühren lassen und die dann auch bereit sind, diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Darum ist der Mensch mehr als nur ein passiver Empfänger der Offenbarung. Das Hören auf sie, ihr glaubendes Annehmen und auch ihr Weitersagen und ihre Bezeugung gehören von Anfang an mit ins Offenbarungsgeschehen hinein. Offenbarung ereignet sich also als gottmenschliches Miteinander, als ein dialogisches Geschehen, als Wort und Antwort.
Zurück beim Radio Horeb Wörterbuch im Kurs 0 erklärt uns jetzt Pfarrer Christian Olding aus Geldern in Nordrhein-Westfalen, was in der katholischen Theologie unter dem Begriff Opfer verstanden wird.
Ich hoffe, dass wir morgen in der Zeitung nicht wieder von neuen Opfern des Terrors lesen werden, von Opfern des Verkehrs. Das Wort Opfer kommt ständig vor und meint, dass jemand getroffen ist durch Gewalt. Wir hören immer wieder von Missbrauchsopfern und unterscheiden Opfer und Täter. Opfer zu sein, das ist also offensichtlich etwas, was dem Menschen widerfährt als Gewalt, die ihn zutiefst betrifft, verletzt, bis hin zur Vernichtung des menschlichen Lebens. Das Wort Opfer kommt auch in einem Zusammenhang vor, von dem wir aus der Bibel wissen, der aber in der Alltagssprache durchaus auch vorhanden ist. Wenn ich sage, etwas kostet mich Überwindung, kann ich auch sagen, es ist mir wirklich ein Opfer. Alle diese Assoziationen sind nicht sehr ansprechend. Kein Wunder also, dass sich Widerstand regt, wenn man nun von der Messe und ihrem Opfercharakter spricht. Aber dahinter steht ein viel zu enger, auf blutige Hinrichtungen eingeschränkter Opferbegriff. Natürlich ist es richtig, dass in der frühen biblischen Zeit und in vielen archaischen Kulturkreisen heute Tiere geopfert werden. Sicherlich kein schöner Anblick. Aber es ging den Menschen dabei nicht um das Blutvergießen, Das geopferte Tier war ein Geschenk an Gott, ein sehr wertvolles Geschenk, denn Tiere waren für Nomaden ein wertvoller Besitz. Ja, es kann ohne Übertreibung gesagt werden, dass Tiere Symbol des eigentlichen Reichtums, des materiellen Besitzes schlechthin waren. Kein Nomade schleppte das schwere und unpraktische Gold mit sich herum. Der Goldreichtum war erst eine Erfindung derjenigen, die in den Palästen wohnten. Der Reichtum der Nomaden bestand in der Zahl und in der Gesundheit ihrer Tiere. Aber was auch immer in verschiedenen Kulturen der Opfergedanke war, für uns Christen ist Opfer immer auch Hingabe, vor allem aus Liebe. Schon in der alttestamentlichen Opferkritik spricht Gott in dem Buch Jeremia im Kapitel 7: So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels. Häuft nur Brandopfer auf Schlachtopfer und esst Opferfleisch. Denn ich habe euren Vätern, als ich sie aus Ägypten herausführte, nichts gesagt und nichts befohlen, was Brandopfer und Schlachtopfer betrifft. Vielmehr gab ich ihnen folgendes Gebot: Hört auf meine Stimme, dann will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Geht in allem den Weg, den ich euch befehle, damit es euch gut geht. Und im Markus-Evangelium heißt es: Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Das größte Opfer ist nicht das, was ich unter Schmerzen und Leid mir abbringe, sondern das, was ich aus Liebe tue und was ich gern tue. Und so heißt es im Johannesevangelium in Kapitel 15: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. So ist jede Hingabe, mit der ich zum Beispiel Kranke pflege, auch gleichzeitig Opfer, selbst wenn ich es gerne tue. Gerade weil ich es gerne tue, voller Freude und aus Liebe, ist es eine umso größere Liebe und Opfergabe. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, zu unserem Heil und als Opfer für unsere Sünden. Diese und ähnlich formulierte Aussagen durchziehen die Schriften des Neuen Testamentes. Und auch die frühen christlichen Lehrer sprachen immer wieder von einem Opfer. Justin der Märtyrer formulierte zum Beispiel: Das Opfer des Weizenmehls, welches nach der Überlieferung für die vom Aussatz Gereinigten dargebracht wurde, war ein Vorbild des Brotes der Eucharistie, deren Feier Jesus Christus, unser Herr, angeordnet hat, zur Erinnerung an das Leiden, das er erduldete für die, welche sich von jeder Sünde gereinigt haben. Selbstverständlich lehnt die katholische Kirche den Irrglauben radikal ab, wir würden das Opfer Christi wiederholen. Wir tun nichts, was Jesus nicht schon für uns getan hat. Der entscheidende Begriff ist Vergegenwärtigung. In Brot und Wein, in Leib und Blut des Herrn bleibt Jesus Christus durch alle Zeiten hindurch präsent. Seine Hingabe und Liebe bleiben, damit wir Heilung und Befreiung erfahren und als neue Menschen in dieser Welt leben können. Das war sein Opfer am Kreuz. Und dieses Opfer, diese Hingabe aus Liebe zu uns Menschen bleibt in der Eucharistie präsent. Jesus Christus, der sich seinem Vater liebevoll schenkt, bringt sich selbst als Opfer dar. Wenn wir also in der Kirche von einem Opfer sprechen, dann geht das niemals unabhängig von Jesus Christus. Er ist der Opfernde und die Opfergabe an Gott. Und auf dieses bleibende Angebot seiner Liebe müssen wir mit unserem Leben antworten. Mit Gleichgültigkeit, Ablehnung oder mit Dankbarkeit. In dieser Hinsicht lässt sich also noch immer von einem Opfer in der Kirche sprechen. Zudem ist die Kirche der lebendige Leib Christi, daher geben wir uns in dieses Opfer mit hinein. Auch wir übergeben uns liebevoll an den Vater, als Antwort auf die Hingabe und das Opfer Jesu Christi. Es ist sein Opfer, seine Hingabe, seine Liebe zu uns Menschen. Das Geschehen der Erlösung selber ist ja nur ein Teil, den Gott uns anbietet. Erst wenn wir dieses Angebot annehmen, vollzieht sich Erlösung an uns. Erst dann wird Erlösung fruchtbar und spürbar. Für viele Evangelikale geschieht das in einem Akt der Bekehrung oder auch durch das Sprechen des sogenannten Übergabegebetes, indem man sich ganz Jesus Christus mit seinem Leben übergibt. Für uns Katholiken ist die Annahme der Erlösung ein lebenslanges Geschehen, das sowohl in Gebeten als auch in der persönlichen Heiligung geschieht, grundgelegt im Sakrament der Taufe und genährt durch die Eucharistie. Immer wieder neu muss ich mich einüben in meine Hingabe an Gott. Immer wieder neu muss ich mich entscheiden, eine Antwort auf die Liebe Gottes zu geben. Das Geschehen der Messfeier besteht also in der Gegenwärtigsetzung der Erlösung. Jesus reicht uns sozusagen vom Kreuz herab die Hand und in unserem Annehmen dieses Geschenkes. Dieses Annehmen muss allerdings immer wieder erneuert werden. Nicht aufgrund einer eventuellen Mangelhaftigkeit des Opfers Christi, sondern aufgrund unserer menschlichen Natur, die sich immer erneuern bzw. wachsen muss, um zu leben, und die so brüchig ist, dass sie immer in der Gefahr steht, das einmal für sich angenommene Geschenk Gottes wieder zu verlieren. Der heilige Augustinus hat die klassische Definition des Opfers formuliert, die dem ganzen Abendland mitgegeben worden ist. Leider wurde sie oft vergessen. Da klingt der Opferbegriff ganz anders. In seinem großen Werk über den Gottesstaat sagt Augustinus: Ein wahres Opfer ist jedes Werk, welches dazu beiträgt, dass wir in heiliger Gemeinschaft Gott anhangen. Eher überraschend, eine sehr weite und offene Definition des Opfers. Der Kern des Opfers ist das Herstellen einer Gemeinschaft. Opfer ist das, was uns im religiösen Sinne in heiliger Gemeinschaft mit Gott verbindet, was uns näher und enger zu ihm hintreibt. Das Lob zum Beispiel ist in diesem Sinne ein Opfer. Deshalb sprechen die Psalmen auch vom Opfer des Lobes, zum Beispiel im Psalm 50. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wenn es also abschließend nochmals darum geht, zu zeigen und zu fragen, was heißt nun Opfer im christlich-religiösen Sinne, dann sind es für mich zwei Dimensionen. Der eine Kern wird für mich im Psalm 51 deutlich. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Ein Geist und ein Herz, die sich wieder Gott zuwenden. Das ist das wahre Opfer. Die andere Dimension des wahren Opfers wird für mich in dem deutlich, was der Prophet Malachi formuliert im ersten Kapitel. Es geht nicht darum, äußere Opfer darzubringen, Gott Stiere, Widder und Lämmer zu opfern. Es ist die Barmherzigkeit. Wenn Jesus sagt, ich will nicht Opfer, sondern Barmherzigkeit, dann ist die Barmherzigkeit das wahre Opfer, das Jesus sucht, weil es Gemeinschaft stiftet, mit Gott und untereinander.
Nach diesen Erläuterungen dazu, was es mit dem Begriff Opfer in der katholischen Theologie auf sich hat, endet unsere neueste Ausgabe des Radio Horeb Wörterbuches im Kurs 0. Ein herzlicher Dank geht an Pfarrer Christian Olding, dass er uns außerdem erklärt hat, was die Ökumene ist und was man in der katholischen Kirche als eine Offenbarung bezeichnet. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne eine CD von dieser Sendung ab Montag unter 08328 921 120. Natürlich können Sie diese Sendung auch herunterladen als Podcast auf horeb.org/mediathek und dann bei den Podcasts zum Kurs Null. Alternativ ist ein Podcast-Download auch in der Radio Horeb App und im Skill von Alexa möglich. In München war für Sie Leon Bichler Mikrofon und ich verabschiede mich nun von Ihnen mit den besten Wünschen für den weiteren Tag und vorab für einen hoffentlich gesegneten Sonntag. Alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott!